Ich kenne einen Kinderreim. Ich summe ihn vor mich hin, wenn alles anfängt, in meinem Kopf verrückt zu spielen. Die ersten Zeilen von Clemens Meyers Roman »Als wir träumten« führen weit zurück in die Wendezeit hier in Leipzig. Zurück zu den Jungs, zu Dani, Rico, Marc, Walter und all den anderen, die durch diese wilden Jahre treiben. Zwischen Pionierorganisation und Jugendarrest, zwischen Boxkämpfen und Drogenrausch, zwischen den Sehnsüchten auf ein besseres Leben und all den Enttäuschungen, die damit einhergingen. Es war ein fulminanter Erfolg, als der Roman 2006 erschienen ist. Und nicht weniger fulminant kommt jetzt die Verfilmung in die Kinos. Wir wollen ausführlich über den Film sprechen und ich freue mich sehr, dass der Regisseur zu uns ins Studio gekommen ist. Hallo Andreas Dresen.
Hallo.
Können Sie sich noch konkret erinnern an die erste Berührung mit dem Roman? Haben Sie ihn gelesen, als er erschienen ist, 2006, oder ist es erst später gewesen, dass Sie Kontakt aufgenommen haben?
Also ich habe ihn in meiner Erinnerung kurz nachdem er erschienen ist auch gelesen, weil das natürlich auch ein Sujet ist, was mich persönlich berührt. Ich komme ja aus dem Osten, habe jetzt nicht ähnliche Erfahrungen wie diese Jungs, aber mich hat diese Zeit natürlich interessiert und mich hat auch der Zugriff von Clemens auf diese Zeit interessiert, weil das natürlich eine Phase in der Gesellschaft ist, die wir oft reflektiert haben als Diskussion über Schuld, über Stasi-Verstrickungen, über all die Probleme, die die ältere Generation eher betreffen. Und bei den Jüngeren fand ich halt interessant, dass die plötzlich so in so einen wie in einen rechtsfreien Raum gefallen sind, da dieses Reich der Freiheit sich erobert haben, losgestürmt sind, um zu gucken, was ist denn jetzt möglich in dieser neuen Welt. Und das hat mich an dem Roman von Anfang an fasziniert.
Und wann kam die Idee auf, tatsächlich mit einer Verfilmung sich dem Roman zu nähern? Wenn ich richtig informiert bin, waren die Verfilmungsrechte ja gar nicht erst frei. Ich glaube, sie waren erst mal anderweitig vergeben, ja. Wurden, kamen dann wieder zurück zu Clemens Meyer. Wann haben Sie von der Möglichkeit überhaupt erfahren, den Roman zu verfilmen?
Also wir haben relativ früh darüber nachgedacht, mein Produzent Peter Rommel und ich, weil wir das Buch einfach so eine tolle Mischung fanden aus tollen szenischen Ideen, aus einer großartigen Atmosphäre, starke, kraftvolle Figuren. Also da konnte man schon viel drin lesen, was vielleicht für eine Verfilmung interessant sein könnte. Und Sie haben es ja schon gesagt, die Rechte waren dann erstmal weg. Wir mussten dann eine ganze Weile warten. In der Zwischenzeit hatte ich Clemens selber persönlich kennengelernt in einem ganz anderen Zusammenhang, weil wir versucht haben, gemeinsam ein Drehbuch zu schreiben. Und insofern hat sich das dann alles irgendwie auf eine sehr organische Art ergeben. Als die Rechte wieder frei wurden, haben Peter Rommel und ich sie uns gesichert und uns dann an die Arbeit gemacht.
Bevor wir stärker über den Film reden, würde ich gerne noch ein bisschen bei der ursprünglichen Idee bzw. auch Ihrem Bezug zu dem Roman bleiben. Sie haben ja schon ein bisschen geschildert, dass es da durchaus auch persönliche Beziehungspunkte gibt über Ihre Lebenserfahrung in der Zeit in der DDR. Es gibt auch, wie ich finde, sehr deutliche Beziehungspunkte zu frühen Filmen von Ihnen. So schnell das geht nach Istanbul, Stilles Land, Ihre ersten beiden größeren Filmarbeiten spielten in der Wendezeit. Natürlich gibt es auch Parallelen zu Nachtgestalten, ein Film, der Ende der 90er Jahre entstanden ist. War das etwas, was Sie bei der Arbeit jetzt an Als wir träumten auch geprägt hat, diese frühen Beschäftigungen mit der Wendezeit in Ihren ersten Filmen?
Ja, natürlich habe ich öfter daran gedacht, aber auf der anderen Seite war dieser Film auch wieder so ganz anders, weil er natürlich eine andere Perspektive einnimmt auf diese Zeit. Also mich hat das tatsächlich am meisten an Nachtgestalten erinnert irgendwie, weil das plötzlich so einen ähnlichen Herzschlag gab. Also auch Nachtgestalten schaut in die eher dunklen Seiten der Gesellschaft rein, nimmt eine nächtliche Perspektive ein, wie der Titel ja auch schon sagt. Und Als wir träumten, tut das über weite Strecken auch. Da fand ich irgendwie eine innere Nähe zwischen den Geschichten. Und was die Wendeschilderungen betraf, war es für mich eher neu, weil ich mich noch nie so mit dieser Generation beschäftigt hatte, die damals sozusagen aus dem Nest gefallen ist zum Ende der DDR-Zeit. Also man spricht ja auch von der zweiten Generation Ost, so also die quasi noch in der DDR ihre Kindheit erlebt haben, dort sozialisiert sind, in diesem Fürsorgesystem, wo es Pionierorganisationen gab, Freie Deutsche Jugend, all das, was einen so auch im lästigen Sinne umklammern konnte. Auf der anderen Seite aber eben auch Arbeitsgemeinschaften, Jugendclubs, all das, was die Gesellschaft jungen Leuten im Osten so an die Hand gegeben hat. Also das brach ja komplett weg mit dem Mauerfall und plötzlich fand man sich wieder in diesem Brachland auf den Trümmern des alten Systems. Neue Regeln gab es noch nicht und das fand ich halt sehr spannend, dass der Roman eine ganz andere Perspektive auf diese Zeit einnimmt.
Mhm. Ganz interessant finde ich, dass Sie sich auf der dokumentarischen Ebene schon einmal mit dieser Jugendgeneration beschäftigt haben. Ein Film Kuckuckskinder, den werden die allerwenigsten kennen. Ein Dokumentarfilm, der Mitte der 90er Jahre entstanden ist über Fanny, ein Mädchen in einem Jugendheim in Berlin, die mit ihrer Lebensgeschichte im Prinzip eigentlich mitten aus dem Roman kommen könnte. Waren die Gedanken manchmal da, jetzt bei den Arbeiten an Als wir träumten?
Ja, die waren tatsächlich sehr oft da, weil das spielt nicht nur in dieser Zeit, dieser Dokumentarfilm, sondern hat und handelt auch exakt von dieser Generation. Und Fanny, damals ein komplett verunsichertes Mädchen, die wir begleitet haben, als sie in ein Heim kam in Berlin, in Hohenschönhausen. Und dort hat sie eigentlich überwintert, kann man sagen. Sie hat Weihnachten, Silvester dort verbracht und ist dann Mitte Januar wieder abgehauen. Und wir haben sie in ihrem kurzen Aufenthalt in diesem Heim begleitet, sie beobachtet. Und das war auch so ein Mädchen, die in gewisser Weise haltlos war. Also die hing eine Woche mit den Punks ab, die nächste Woche mit den Skins. Man hat sich immer gewundert. Ich fand das immer sehr merkwürdig, weil ich dachte, naja, das sind doch aber auch ideologisch komplett verschiedene Ausrichtungen. Aber in Wirklichkeit war sie eigentlich nur nach der Gruppe auf der Suche, die ihr den stärksten Halt zu geben vermochte. Ja. Mhm. Und das waren halt mal die Punks mit ihren Strukturen, mal die Skins. Das Ideologische spielte für sie da keine Rolle oder kaum eine Rolle. Und das war wahrscheinlich sowieso bei diesen Gruppenstrukturen Anfang der 90er Jahre noch viel stärker so, dass es eher um die Gemeinschaft ging, um das gemeinsame Abhängen, als um eine politische Botschaft dahinter. Also viele sogenannte Rechte aus dem ehemaligen Osten haben ja auch diese Provokation gelebt, dass man die DDR mit nichts besser reizen konnte als mit einem an die Wand gemalten Hakenkreuz. Ja, also ein Staat, der sich den Antifaschismus als Staatsräson auf die Fahnen geschrieben hatte, konnte natürlich mit nichts schärfer provoziert werden. Daraus erklärt sich vielleicht auch so ein bisschen, warum plötzlich im Osten so viele sogenannte Rechte rumhingen. Ja, also, dass dann die politischen Parteien wie die MPD oder so nach diesen Gruppen dann gegriffen haben, das kam dann tatsächlich, glaube ich, erst ein bisschen später, Mitte der 90er Jahre auf, wo sich diese Szene deutlich politisierte. Anfang der 90er Jahre muss man sich das eher so ein bisschen wie marodierende Jugendgangs vorstellen.
Und wenn man das jetzt miteinander vergleicht, damals die dokumentarische Erfahrung, also tatsächlich nah dran gewesen zu sein an einem Charakter, der das selber erlebt hat. Sie verschwindet ja einfach irgendwann noch aus dem Heim und war weg von den Dreharbeiten, ohne dass sie das nachvollziehen konnten, was eigentlich weiterhin aus ihr geworden ist. Und jetzt inszeniert man das noch einmal nach mit jungen Darstellern, die in der Zeit gerade mal geboren worden sind, wenn sie überhaupt schon auf der Welt gewesen ist. Wie schafft man das, so etwas zu vermitteln an jüngere Generationen von Schauspielern?
Also war jetzt nicht so schwer, weil es natürlich zum einen sicherlich in der Zeit verwurzelt ist und in den konkreten Umständen, zum anderen aber auch in Clemens Romanen auf allgemeingültige Dinge auch gezielt wird. Also letztendlich, sage ich mal, wird jeder erwachsen in irgendeiner Form. Man geht den Weg vom Kind zum Mann, in dem Fall in dieser Jungsgruppe, und macht seine Erfahrungen, was Anpassung betrifft. Man muss mehr und mehr adaptieren an die bürgerliche Welt. Und davon handelt Clemens Roman im übertragenen Sinn auch. Es ist eine Geschichte, die vom Erwachsenwerden erzählt. Unsere Jungs, die das gespielt haben im Film, die sind alle nach dem Mauerfall geboren. Also die kennen den Osten wirklich nur noch aus Erzählungen, aber die konnten natürlich trotzdem ihre eigenen Erfahrungen aus ihrer eigenen Pubertät einbringen und Liebesschmerz, Anarchie, die Gesellschaft provozieren, Grenzen austesten, das kennen die alles natürlich auch, wenn auch in anderer Hinsicht, weil heutzutage natürlich die gesellschaftlichen Räume für Provokation sehr viel besetzter sind. Ja, also damals gab es ja sehr viel mehr Möglichkeiten, überall an den Stadträndern illegale Clubs zu gründen beispielsweise. Ja, sowas ist natürlich heutzutage deutlich schwieriger. Ja. Alles ist viel konsolidierter.
Die Reibungsmöglichkeiten sind einfach auch geringer, als es vielleicht in der Zeit gewesen sind. Andreas Dresen ist zu Gast bei Super 8. Wir sprechen gleich weiter über die Verfilmung von Als wir träumten. Gerade haben wir schon ausführlich ein bisschen über den ersten Kontakt zum Roman gesprochen hier bei Super 8. Andreas Dresen ist zu Gast bei uns in der Sendung. Wir sprechen über Als wir träumten. Ich denke, eines der größten Probleme am Anfang bei so einer Romanverfilmung ist ja wahrscheinlich, wie übersetze ich diese Sprache, dieses fulminante, kraftvolle, was Clemens Meyer zu Papier gebracht hat, in ein eigenes Werk, was nicht nur eins zu eins in Bildern das nacherzählt, was am Roman zu lesen ist, sondern was am Ende ja auch noch was Eigenständiges sein soll. War am Anfang da sehr viel Respekt dabei oder hatten Sie von Anfang an das Gefühl, das klappt, das kriegen wir hin, daraus was zu machen?
Also das weiß man zu Anfang natürlich nie, wenn man auf die Reise geht, ob das klappt. Also Sicherheit gibt's in der Kunst nicht. Und wenn man sich so einen Roman greift, dann weiß man auch, dass das eine riskante Unternehmung ist. Weil das Buch hat ja nicht nur eine eigene, sehr kraftvolle und besondere Sprache, es hat auch eine Form von kunstvollem Chaos, sage ich mal, in seiner dramaturgischen Struktur, die man auch erstmal in einen Film übersetzen muss. Ja, also das ist nicht ganz einfach. Denn der Roman funktioniert nicht in einem landläufig dramaturgischen Sinne. Und so stellten sich verschiedene Fragen für mich und den Drehbuchautoren Wolfgang Kohlhase. Und wir haben eigentlich ein Jahr lang immer wieder erstmal nur geredet, was wir dann machen könnten. So, also für uns war vor allen Dingen und in erster Linie wichtig, den Herzschlag dieses Buches rüber zu retten. Also was ist die Wirkung, wenn man den Roman gelesen hat? Was bleibt da unterm Strich? Dieses wilde, ungestüme Temperament. Ja, also dieses raue, böse, auf der anderen Seite zärtlich liebevolle, was der Roman hat. Und wir wollten auf jeden Fall vermeiden, so eine ordentliche, historisierende Literaturverfilmung abzuliefern. Ne, also der Film musste in gewisser Weise auch die Unordnung und die Wildheit des Romans in seinem Zentrum bewahren. Ne, also das waren so unsere Überlegungen und nach einem Jahr kriegte ich dann mal einen Anruf von Wolfgang Kohlhase, der sagte, du, ich hab mal so ein paar Seiten aufgeschrieben, wo ich denke, was man vielleicht machen könnte, welche Szenen man erhält, womit wir anfangen könnten und so. Und da wusste ich, jetzt geht die eigentliche Arbeit los und dann ist es natürlich ein handwerklicher Prozess, wo man guckt, was finden wir jetzt für eine Struktur, welche Szenen sind vielleicht für uns nicht so wichtig, welche sind für uns das Zentrum der Erzählung. Mhm. Und das ging dann aber einfacher und schneller, als ich persönlich auch dachte, ehrlich gesagt.
Interessant finde ich zum Beispiel, dass ja zwei Charaktere miteinander verschmelzen. Ja. Der Paul und der kleine Walter, die werden so ein bisschen zu einer Figur. Eigentlich erlebt der Paul mehr die Sachen, die der kleine Walter im Roman erlebt. Das fällt einem doch mit Sicherheit nicht leicht, weil der Romanautor, der Clemens, der hat sich ja was dabei gedacht, dass er gesagt hat, ich brauche diese beiden Figuren. Ja. Und ihr sagt jetzt, wir machen daraus nur eine.
Ja, das hatte auch was damit zu tun, dass es natürlich im Roman auch zwei Tote gibt. Also der kleine Walter, der ja Autos knackt, fährt sich ja zu Tode im Roman. Es gibt einen Drogentoten in der Erzählung. Also und zwar relativ schnell klar, dass in der Summierung das im Film wenig Wirkung entfaltet. Dass wenn der Tod einmal in das Räderwerk dieser Geschichte greift, dass das für eine Filmerzählung mehr als ausreichend sein wird. Also das führte relativ schnell zu der Überlegung, das Ensemble auch der Jungs zu verdichten. Also zumal Paul im Roman keine sehr tragende Figur ist. Walter ist sehr viel dominanter in seinen Erfahrungen. Und dann war es Wolfgang Idee, aus den zwei Figuren eine zu machen. Genauso wie die Bandenstrukturen zum Beispiel zu vereinfachen. Im Roman gibt es unzählige verfeindete Banden sozusagen. Bei uns gibt es eigentlich nur eine, bei uns gibt es Kehlmann. Im Roman gibt es noch Engel und Engelsleute. Und also es gibt eine ganze Reihe von Banden, die man auch schnell mal durcheinander bringt. Also wir haben versucht, das übersichtlicher zu bauen. Ja, also weil das natürlich zum einen ein Ensemblefilm ist, zum anderen aber auch noch ein Ensemblefilm, der in zwei verschiedenen Zeitebenen stattfindet. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und ein Roman, da hat man natürlich den Vorzug, man kann vor zurückblättern, man kann ihn mal liegen lassen, man kann mal eine Nacht drüber schlafen, man kann auch nochmal nachlesen. Nach einem Film möchte ein Zuschauer nach 2 Stunden halbwegs verbindliche Antworten haben, warum er sich das angeschaut hat. Mhm. Also braucht es Verdichtung, braucht es auch Vereinfachung, sonst kann man so ein opulentes Werk nicht übersetzen.
Und bei den Verdichtungen und bei den Vereinfachungen, was ist am schwersten gefallen beim Trennen?
Mir persönlich fiel am allerschwersten, Pitbulls Geschichte so radikal rauszunehmen aus der Erzählung. Also die Geschichte mit dem Hund, Hundeherz, die mochte ich persönlich immer sehr, sehr gerne. Ich finde das noch einen ganz tollen Moment, wenn Pitbull sich diesen Pitbull kauft. Da hat er ja auch diesen Namen her eigentlich. Darauf gibt der Film leider keine Antwort. Ja, also, aber das sind dann auch wirklich zeitökonomische Überlegungen, wenn man so ein Drehbuch in der Hand hält, wo man sagt, okay, wir müssen jetzt wirklich auch gucken, dass wir so erzählen, so verdichtet erzählen, dass das überhaupt im Rahmen eines Films zu leisten ist und dass dann nicht plötzlich ein Mehrteiler wird, der uns da anspringt. Ja. Also das war das, was uns am schwersten fällt. Am leichtesten fiel mir beispielsweise, mich von dem Wendekapitel zu trennen. Also die Beschreibung der fotografierenden Jungs auf den Montagsdemos in Leipzig ist eine schöne literarische Episode. Im Film fand ich es unnötig, weil ich brauchte keine Belegszene für den gesellschaftlichen Umbruch. Da bietet der Roman schon selbst genug und zwar sehr viel Subtileres, finde ich, indem zum Beispiel eine Mikrowelle und Pornozeitschriften im familiären Umfeld auftauchen. Das fand ich auf eine sehr feinere Art erzählt, dass da jetzt plötzlich eine andere Gesellschaft am Start ist.
Ja, wobei die Szene mit der Montagsdemonstration natürlich trotzdem auch ihren Reiz hat, weil die da ja mehr so völlig unbenommen und ja ohne einen politischen Impuls eigentlich hineinstolpern in das, was dort passiert. Also es hatte schon irgendwie auch etwas, wo ich gesagt habe, dieses jugendliche Hineindriften, wir gucken uns jetzt mal an, was passiert da eigentlich auf dem Ring, was wollen die Leute da eigentlich jeden Montagabend? Das hatte auch was Spielerisches im Roman, nicht nur so sehr dieses Ausstaffieren der damaligen Demonstrationsbewegung.
Nee, das ist ganz unbestritten ein schönes Kapitel auch im Buch, aber wie gesagt, es fiel mir leicht, mich davon zu verabschieden, auch aus einer anderen Überlegung heraus natürlich, wenn man sich sagt, okay, jeder kennt die Dokumente der Montagsdemos, jeder hat das gesehen im Fernsehen, so, es wäre schon aus finanziellen Gründen für uns unmöglich gewesen, 100.000 verkleidete Komparsen über den Leipziger Ring zu schicken. Und dann möchte man solche filmischen Peinlichkeiten natürlich auch vermeiden, wo man sagt, das wird eher lächerlich aussehen, wenn wir das versuchen nachzustellen. Dann ist es schöner, den poetischen Umweg zu wählen und die Mikrowelle sprechen zu lassen.
Genau. Sie haben die zwei Zeitebenen angesprochen, eben die Passagen, die auch noch in der DDR, in der Vorwendezeit spielen. Darüber sprechen wir gleich ausführlicher hier bei Super 8. Super 8, das Kinomagazin. Andreas Dresen ist zu Gast bei uns im Studio. Ich freue mich sehr. Wir sprechen ausführlich über die Verfilmung von Als wir träumten, seit Donnerstag bei uns in den Kinos. Haben eben schon ausführlich über das Annähern an den Roman gesprochen, über die Frage, wie trennt man sich von gewissen Aspekten. Völlig klar war natürlich, dass die zweite Zeitebene, die Phase vor 1989, nicht aus dem Film hinausfallen durfte. Ist das schwerer gefallen, die Passagen zu inszenieren, die noch zu DDR-Zeiten spielen?
Nein, ich habe die ausgesprochen gerne inszeniert, muss ich sagen, weil, also wir haben sie ja ein bisschen so gestaltet wie der Rückblick in so eine bisschen bizarre Kinderwelt. Ja, also das ist ja eine Kinderwelt, man guckt ein bisschen wie in eine Puppenstube rein. Ne? Also so ist es ja ein bisschen auch im Roman gewesen, weil Clemens das so absurd verklärt schildert in seinem Buch, ja, die Zivilverteidigungsübung, wo alle mit diesen Schildern von den Verwundungen rumrennen und sich plötzlich Ideologie durch den Blick der Kinderaugen auch bricht und anders darstellt. Ja, also das mochte ich immer am Roman. Es gibt ja gar nicht so viele Szenen aus der Kinderwelt im Roman und uns war es eigentlich immer fast ein bisschen wenig. Ich hätte gerne eigentlich sogar mehr gehabt davon. Und es war schön, das zu inszenieren, weil ich dachte immer, man muss die DDR zeigen, auch im Ideologischen, auch im Angriff auf die Kinderseelen. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht Nordkorea gewesen. Es gab auch sehr viel Heiteres und wer in der DDR gelebt hat, weiß einfach, wie man gerade bei solchen Events sozusagen, wie solchen Zivilverteidigungsübungen oder so, sich dann so seine Perspektive rausgegriffen hat. Ja, also ich habe auch immer nach den Mädels in den Uniformen geschielt und irgendwie überlegt, wie man da rankommt und so. Ja, also, oder man hat beim Fahnenappell eben blöde Witze gemacht oder jemand geschubst. Ja, also all dieses Zeug, das gab's ja und so brechen sich dann auch immer wieder diese ideologischen Momente.
Sie hatten vorhin so ein bisschen die Angst vor den Klischees angesprochen. Das ist natürlich bei Darstellung von der DDR, schwingt es auch immer so ein bisschen mit. Ich bin selbst in der Zeit groß geworden, kenne das noch aus eigener Erfahrung heraus. Die Pionierblusen und das Seid bereit, immer bereit und das Honecker-Bild an der Wand und die Tafel hängt so ein bisschen schief und der Schuldirektor, der die gleichen hohlen Phrasen irgendwie herbetet. Sind das so Sachen, die man einfach nicht vermeiden kann, weil sie auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch stimmen und trotzdem irgendwie so ein bisschen Klischees mit transportieren, dass man sie einfach nicht rauslassen kann in solchen Darstellungen?
Also Hitchcock hat mal gesagt, wenn er einen Film in der Schweiz macht, der da spielt, dann muss da Schokolade und die Alpen vorkommen. Ja, also will damit sagen, man kann mit einem Klischee anfangen, man sollte nur nicht da aufhören. Ja, also bei uns hängt kein Honecker-Bild, sondern ein Brecht-Bild an der Wand, weil wir viele Szenen haben, die in einem Deutschraum spielen einfach. Das fand ich eigentlich ganz schön, weil ich mich immer an dieses ein und dasselbe Brecht-Bild auch erinnern konnte von den Unterrichtshilfsmitteln und Brecht ja nun wiederum keineswegs ein Dogmatiker war. Ja, also deswegen mochte ich ihn da gerne an die Wand hängen. Und letztendlich geht es ja dann darum, was erzählen diese Szenen. Und die Figuren, auch der Lehrer, sind ja teilweise sehr gebrochen. Der etwas ideologischere Schuldirektor begegnet uns ja in einer Szene nach der Wende dann wieder, wo er plötzlich Wände streichen muss. Ja, also auch eine gefallene, gestolperte Figur, ja, in gewisser Weise uneinsichtig. Während die Lehrerin eigentlich immer eine warme Anteilnahme für ihre Schüler hat und das auch nach der Wende weiter hat. Also die dann sich auch mal erlaubt zu lachen in so einer absurden, ideologiegetränkten Tribunalsituation. Also und so sucht man die Brechungen in den Situationen selber, glaube ich, um zu versuchen zu erzählen, dass es letztendlich ein System gibt, aber innerhalb des Systems aber eben doch Menschen, die sich auf die eine oder andere Art dazu verhalten und positionieren. Der eine mehr involviert, der andere halt weniger.
Ich finde persönlich dieses Mitschwingen der Träume und der Sehnsüchte in den DDR-Passagen vielleicht etwas weniger stark im Film durchkommt als in den Passagen, die dann in der Nachwendezeit spielen. Das mag auch an der zeitlichen Gewichtung liegen. Vielleicht ist es aber auch wiederum eine Frage der Annäherung an den Roman, weil Clemens spielt ja im Roman manchmal auch so ein bisschen damit, dass er uns Sachen erst erzählt, die er im Nachhinein dann als selber als Traum entlarvt. Zum Beispiel die Szene, wo die Katja sich von dem jungen Dani verabschiedet und ihm erzählt, dass die Eltern jetzt in den Westen gehen werden. Ein Absatz weiter heißt es dann im Buch, ja, ist gar nicht passiert. Schön wäre es gewesen, wenn sie sich von mir verabschiedet hätte. In Wirklichkeit habe ich sie nie wieder gesehen. Sowas lässt sich wahrscheinlich einfach nicht in einen Film transportieren, diese Gebrochenheit der Träume, oder? Gibt es Versuche, sich dem irgendwie anzunähern?
Also es geht schon, wir haben es partiell ja auch gemacht. Also der Film stellt ja durchaus ein paar Fallen sozusagen, wo sich eine erzählte Szene im Nachhinein als Traum entpuppt. Also das machen wir auch 3-4 Mal. Es ist filmisch natürlich sehr viel aufwendiger, als man das literarisch so mit so einem Halbsatz wegwischen kann. Wir haben es aber versucht zu erhalten, aber ist dann natürlich auch effizienterweise, muss man sagen, kann man das nicht durchziehen über die gesamte Erzählung, sondern man muss dann gucken, wo betrete ich wieder die Ebene der Realität, der filmischen Realität jetzt auch. Es gibt dann andere Szenen, wo wir dann wiederum versucht haben, Szenen, die eigentlich in der filmischen Realität oder in der Realität der Erzählung angesiedelt sind, so zu bauen, dass man fast denken könnte, sie wären eigentlich nur geträumt. Ja, also wir haben schon versucht, diesen schmalen Grat auch mitzumachen und sicherlich wird der eine das stärker wahrnehmen und der andere weniger.
Ja. Ja. Super 8 im Gespräch mit Andreas Dresen, dem Regisseur von Als wir träumten. Gleich geht's weiter bei uns im Gespräch über den Film. Andreas Dresen ist zu Gast bei Super 8. Wir sprechen über seinen Film Als wir träumten, der seit Donnerstag bei uns in den Kinos zu sehen ist. In einem Interview habe ich von Ihnen den Satz gelesen, man muss eine Figur nicht mögen, um einen Film über sie machen zu können, aber man muss sie zumindest ansatzweise verstehen, sonst würde das Ganze nicht funktionieren. Wie war das denn bei Ihnen persönlich mit dem Verständnis für die Jugendlichen? Weil das sind ja alles gedriftete Persönlichkeiten, die sehr, sehr stark auch ins Kriminelle und ins Drogenmilieu abdriften, von denen der Film und der Roman erzählt. War da trotzdem großes Verständnis dafür da?
Ja, nicht nur das, sondern ich mag diese Jungs einfach auch gerne, muss ich sagen. Ich mochte die schon im Roman. Also die bauen zugegebenermaßen einen Haufen Scheiß. Ja, also auch wirklich kriminelles Zeug. Und auf der anderen Seite haben sie aber auch alle ihre ganz liebenswerten, weichen Momente. Ja, und letztendlich sind es auch einfach nur nach Liebe suchende Seelen, die da durch diese Geschichte hetzen. Ja, also dafür gibt es sehr viele Anhaltspunkte bei Clemens. Ja, also ich meine, wenn der kleine Paul Liebeskummer hat, kümmern sich die anderen um ihn, rennen ihm hinterher, holen ihn aus dem Lottoladen, bringen ihn nach Hause auf einem Bollerwagen in der nächtlichen Stadt. Ja, also Pitbull geht dazwischen, als so ein Trinker seine Frau verprügelt, ja, und mischt sich da ein. Die Jungs kümmern sich dann um den verletzten Mann. Also es gibt immer wieder starke Momente auch von Fürsorge, wo man sich fragt, warum machen diese Jungs das eigentlich? Ja, also sie machen es, weil es ihnen nicht egal ist. Ja, also weil es da auch ganz viel Wärme und Menschlichkeit gibt. Und ich finde, dafür kann man sie auch sehr gerne haben. Und ich finde auch Clemens Erzählung alles andere als hoffnungslos, auch wenn es da sehr viel Düsteres drin gibt. Aber düster heißt ja nicht gleichzeitig, dass es nicht auch Perspektiven gibt. Und ja, also insofern mochte ich die Jungs immer und glaube auch, dass die natürlich bis auf die ganz Gefallenen von ihnen ihren Weg machen werden.
Ja. Das ist ja gerade das große Kunststück, finde ich, dass da trotzdem so unglaublich viel Empathie für die Figuren mitstimmt. Eigentlich etwas, was sich durch das gesamte literarische Werk von Clemens Meyer zieht, dass er es immer wieder schafft, Empathie zu erzeugen oder zu Figuren zu erzeugen, bei denen man im ersten Moment denken würde, das sind eigentlich keine Charaktere, die man irgendwie näher kennenlernen möchte oder bei denen man das Gefühl hat, dass sie einem sympathisch sein könnten. Und er schafft es dann irgendwie im Endeffekt dann doch gerade diese Empathie dafür zu erzeugen. Vielleicht auch eine Schnittmenge für das, was ihre filmische Arbeit selber ausmacht, sich anzunähern an Figuren, die eben sehr realistisch im Leben stehen und gar nicht unbedingt dazu auf die Sonnenseite unbedingt gehören müssen?
Also mich interessieren solche Figuren auf jeden Fall. Ja, also wo man erstmal sagt, will ich da jetzt rantreten? Figuren wie Themen. Bei Halt auf freier Strecke haben wir uns mit dem Sterben, mit dem Tod beschäftigt und da zeigen wir, weiß Gott, auch hässliche Seiten von solchen Erfahrungen. Ja, und hier sind natürlich auch Figuren unterwegs, wo man sagen kann, möchte ich diesen Jungs im Dunkeln begegnen? Nicht unbedingt immer, aber manchmal vielleicht auch schon. Und man kann auch den starken Zusammenhalt in so einer Gruppe gut verstehen, den sie sich dann versuchen, gegenseitig zu geben. Und das ist etwas, was mir keineswegs fremd ist. Ich gucke gerne auf solche Menschen und versuche sie dann zu entdecken. Also viel zu schnell, finde ich, wenden wir uns im Leben ja von den Dingen ab, die wir als hässlich oder abstoßend empfinden könnten. Also und neigen dazu dann so im Alltag die Dinge zu verdrängen. Mhm. Und das finde ich nicht sehr hilfreich.
Jetzt, wo die Zusammenarbeit so gut geklappt hat, ich meine, mit Im Stein, von ihm seinem neuen oder vor anderthalb Jahren erschienenen Roman, bietet er ja ganz neuen Stoff noch einmal, noch viel tiefer einzutauchen in dieses Milieu in Leipzig, wo es um die Prostituierten und die Zuhälter und die gestrauchelten Figuren geht. Wäre das auch etwas, was Sie reizen würde?
Grundsätzlich ja, also ist aber natürlich wirklich super hammerschwer zu verfilmen, ja. Das Buch, finde ich, weil es literarisch nochmal, finde ich auch, hat Clemens da ein ganz anderes Tor aufgestoßen, ist nochmal ein ganz eigener Kosmos, den er da entfaltet, und habe ich bisher ehrlich gesagt noch nicht den Kniff gefunden, wie man daraus einen Film machen kann. Ja, also je stärker ein Stück Literatur auch eigenständig sich entfaltet, desto schwieriger wird es da anzudocken. Man braucht da wirklich einen sehr kraftvollen Einfall für, denke ich.
Ja, also, das ist auch noch mal, näher noch. Das ist nochmal eine Spur sperriger, glaube ich, einfach auch, ja, als wir träumten. Aber absolut. Wer weiß, vielleicht. Mhm. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg für die weitere Arbeit. Sage danke für den Besuch hier bei uns im Studio, Andreas Dresen. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Danke für das schöne Gespräch.
Sehr gerne.